Dennis Lehane. Gone Baby Gone. Ein Fall für Kenzie und Gennaro. Aus dem Amerikanischen von Peter Thorberg. Ein Diogenes Hörbuch gelesen von Florian Schmidtke. Gewidmet meiner Schwester Maureen und meinen Brüdern Michael, Thomas und Jared. Danke, dass ihr zu mir gestanden und mich ertragen habt. Das kann nicht einfach gewesen sein. Und JCP. Chancenlos. Fort Mesa, Texas. Oktober 1998. Lange bevor im Golf von Mexiko die Sonne aufgeht, wagen sich die Fischerboote in der Dunkelheit hinaus. Meist handelt es sich um Krabbenkutter, ab und an geht es auch auf Marlin oder Tarpun, und die Boote sind nahezu ausschließlich mit Männern besetzt. Die wenigen Frauen, die hinausfahren, bleiben meist unter sich. Das hier ist Texas, und während 200 Jahren Fischerei haben so viele Männer einen schweren Tod gefunden, dass ihre Nachkommen und überlebenden Freunde finden ein Anrecht auf ihre Vorurteile, ihren Hass auf die vietnamesische Konkurrenz und ihr Misstrauen gegenüber jeder Frau zu haben, die diese üble Arbeit erledigt und noch vor Sonnenaufgang mit dicken Kabeln und Haken arbeitet, die einem die Knöchel aufschlitzen. Frauen, meint einer der Fischer in der Dunkelheit vor Morgengrauen, als der Kapitän den Motor des Trawlers zu einem leisen Grollen zurückfährt und die aufgewühlte schiefergraue See hereinkommt, Frauen sollten wie Rachel sein. Das ist eine Frau. Das ist eindeutig eine Frau, sagt ein anderer Fischer. Gott verdamm ich. Und was für eine. Rachel ist erst vor kurzem nach Port Mesa gekommen. Sie ist im Juli mit ihrem kleinen Jungen und einem verbeulten Dodge-Pickup aufgetaucht, hat sich ein kleines Haus auf der Nordseite der Kleinstadt gemietet und das Hilfegesucht-Schild aus dem Schaufenster von Crockett's Last Stand genommen, eine Hafenbar, die auf uraltem Pfahlwerk steht, das sich zum Meer neigt. Erst nach Monaten bekam jemand ihren Nachnamen heraus. Smith. Port Mesa zieht eine Menge Smiths an und ein paar Millers dazu. Auf der Hälfte der Krabbenkutter arbeiten Männer, die vor irgendetwas davonlaufen. Sie schlafen, wenn die Welt wach ist, fahren raus, wenn die meisten schlafen, trinken die restliche Zeit über in Bars, die nur wenige Fremde einladend genug finden, um sie überhaupt zu betreten, folgen dem Fang und den Jahreszeiten, westlich bis Baja, südlich bis Key West, und bekommen ihre Heuer auf die Hand. Auch Dalton Voy, Besitzer von Crockett's Last Stand, bezahlt Rachel Smith in Bar. Aber wenn sie etwas gesagt hätte, würde er sie auch mit Gold aufwiegen. Seit sie ihren Platz hinter dem Tresen eingenommen hat, ist der Umsatz um 20% gestiegen. Und so komisch es klingt, auch die Schlägereien sind seltener geworden. Normalerweise kommen die Männer von den Booten, die Sonne hat ihnen durch die Haut bis ins Blut gebrannt. Das macht sie reizbar und sie sind schnell bereit, einen Streit mit einer hocherhobenen Flasche oder einem Poolkö zu beenden. Und nach Daltons Erfahrung machen es schöne Frauen umso schlimmer. Dann sind die Männer schneller mit einem Lächeln bei der Hand, aber auch schneller beleidigt. Doch Rachel hat etwas, das sie besänftigt. Und warnt. Es liegt in ihrem Blick. Ganz plötzlich blitzt etwas bös und kalt auf, wenn jemand eine Linie überschreitet, ihr Handgelenk zu lange festhält, einen anzüglichen Witz reißt, der nicht witzig ist. Und es liegt auf ihrem Gesicht. In den Falten, in der verwitterten Schönheit. Zeugnis eines Lebens vor Port Mesa, das mehr dunkle Morgengrauen und harte Fakten gesehen hat als die meisten der Krabbenfischer. Rachel hat eine Waffe in ihrer Handtasche. Dalton Voy hat sie mal aus Versehen zu Gesicht bekommen, und das Einzige, was ihn daran überraschte, war die Tatsache, dass ihn das keineswegs überraschte. Er hatte sowas geahnt. Die anderen auch. Keiner wagte es, sich Rachel nach Feierabend auf dem Parkplatz zu nähern und sie zu überreden, in sein Auto zu steigen. Niemand folgt ihr bis nach Hause. Wenn die Härte allerdings nicht in ihrem Blick liegt und diese Distanziertheit aus ihrem Gesicht verschwunden ist, oh Mann, dann bringt sie den ganzen Laden zum Leuchten. Sie bewegt sich an der Bar entlang wie eine Tänzerin, wie sie sich dreht, vorbeugt, einschenkt, alles ist glatt und geschmeidig. Wenn sie lacht, dann macht sie den Mund weit auf, ihre Augen sprühen Funken und jeder in der Bar will einen neuen Witz erzählen, einen noch besseren, nur um wieder den Schauder ihres Lachens die Wirbelsäule entlang zu spüren. Und dann ist da ihr kleiner Junge. Ein hübsches, blondes Kerlchen. Sieht ihr überhaupt nicht ähnlich, aber wenn er lächelt, dann weiß man sofort, dass er Rachels Kind ist. Und wegen seiner Launen, die so schnell wechseln wie ihre. Manchmal blitzt auch bei ihm die Warnung in den Augen auf, was schon komisch ist bei einem Kind in seinem Alter. Er kann gerade mal laufen, und trotzdem zeigt er der Welt bereits, bis hierhin und nicht weiter. Die alte Mrs. Haley passt auf den Jungen auf, wenn Rachel bei der Arbeit ist, und einmal sagt sie zu Dalton Voy, dass man sich keinen braveren Jungen vorstellen kann, keinen, der seine Mama so offenkundig liebt. Dieser Junge wird mal was Besonderes, sagt sie. Präsident oder so. Ein Held. Denk an meine Worte, Dalton. Denk an meine Worte. Eines Abends macht Dalton bei Boynton's Cove seinen täglichen Spaziergang und sieht plötzlich Mutter und Sohn. Rachel steht hüfttief im warmen Golf, hebt den Jungen hoch und taucht ihn immer wieder ins Wasser. In der untergehenden Sonne ist das Meer golden und seidig, und Dalton kommt es so vor, als würde Rachel ihren Sohn in Gold läutern und einen uralten Ritus vollziehen, um der Haut eine Schutzschicht zu verleihen, damit sie undurchdringlich wird. Die beiden lachen im bernsteinfarbenen Wasser, und direkt hinter ihnen berührt die Sonne den Horizont. Rachel küsst den Hals ihres Sohnes und setzt ihn sich auf die Hüfte. Er lehnt sich in ihren Händen zurück, sie schauen sich in die Augen. Dalton findet, er hat im ganzen Leben noch nie etwas so Schönes wie diesen Blick gesehen. Rachel bemerkt Dalton nicht, und Dalton winkt nicht mal. Tatsächlich kommt er sich wie ein Eindringling vor. Er hält den Kopf gesenkt und geht den Weg zurück, den er gekommen ist. Eine derart reine Liebe macht etwas mit einem. Man fühlt sich klein. Man fühlt sich hässlich und beschämt und wertlos. Dalton Voy, der Mutter und Sohn in dem bernsteinfarbenen Wasser spielen sieht, ist auf eine kalte, simple Wahrheit gestoßen. Sein ganzes Leben ist er noch nie so geliebt worden. Nicht für eine Sekunde. Eine solche Liebe, verdammt. Sie scheint so unschuldig, dass es fast schon kriminell ist. Erster Teil. Indian Summer, 1997. 1. Tag für Tag werden in den USA 2300 Kinder vermisst gemeldet. Ein Großteil wird von einem Elternteil entführt, das mit dem anderen zerstritten ist. Und in über 50% der Fälle ist der Aufenthaltsort des Kindes bekannt. Die Mehrheit dieser Kinder kehrt innerhalb einer Woche zurück. Dann gibt es die Ausreißer. Auch hier bleibt der Großteil von ihnen nicht lange fort. Meist findet man sie in kürzester Zeit, für gewöhnlich im Haus von Freunden. Anders ist es bei denen, die zu Hause vor die Tür gesetzt werden oder weglaufen, ohne dass die Eltern die Suche nach ihnen aufnehmen. Dies sind zumeist die Kinder, die die Notunterkünfte und Busbahnhöfe bevölkern, in Rotlichtbezirken an den Straßenecken herumlungern und schließlich im Gefängnis landen. Von den mehr als 800.000 Kindern, die landesweit Jahr für Jahr als vermisst gemeldet werden, fallen nur etwa 3.500 bis 4.000 in die Kategorie der nicht familiären Entführungen, wie es das Justizministerium nennt. Also Fälle, bei denen die Polizei recht schnell ausschließen kann, dass das Kind von einem Familienmitglied entführt wurde, ausgerissen ist oder rausgeworfen wurde, sich verlaufen hat oder gar verletzt wurde. Von ihnen verschwinden jedes Jahr 300 Kinder, die nie wieder auftauchen. Niemand, weder Eltern, Freunde noch Gesetzeshüter, weder Fürsorgeeinrichtungen noch Vermisstenstellen, weiß, wohin diese Kinder geraten. In Gräber womöglich, in Keller oder Häuser von Pädophilen, ins Nichts vielleicht, in die Löcher im Gewebe des Universums, aus denen nie wieder etwas von ihnen hinausdringt. Wohin diese 300 auch gehen, sie bleiben verschwunden. Eine Weile lang verstören diese Fälle die Öffentlichkeit, bei den Menschen, die ihnen nahestehen, dauert es erheblich länger. Sie sterben nicht, denn es gibt keine Leiche als Beweis dafür. Fortdauernd warnen sie uns vor dem Nichts und bleiben verschwunden. Meine Schwester, sagte Lionel McCready, der in unserem Büro im Glockenturm auf und ab ging, hat ein sehr schweres Leben gehabt. Lionel war ein großer Mann mit einem schlaffen Bassett-Gesicht und breiten Schultern, die steil von seinen Schlüsselbeinen abfielen, so als würde dort etwas auf ihn hocken, das wir nicht sehen konnten. Er hatte ein schüchternes Lächeln und seine schwielige Hand konnte fest zupacken. Er trug braune UPS-Dienstbekleidung und knetete den Schirm der dazu passenden braunen Baseballmütze in seinen kräftigen Pranken.